Ich hoffe, dass Sie an diesem Morgen mit Freude und mit Dankbarkeit aufgestanden sind. Der wichtigste Grund unserer Dankbarkeit und Freude ist, dass Jesus, der Herr, uns heute begegnen will. Jesus sagt einmal auf seinem Leidensweg in der Passion: Ich bin unter euch wie ein Diener. Er will ihr Diener sein. Er will ihnen aufwarten, sie bedienen und sie beschenken. Und dann dachte ich, wäre schön, wenn wir einfach das bekannteste Loblied der Welt miteinander singen. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. 317, alle Verse. 317. Wir wollen beten. Herr, danken wollen wir dir. Sind keine Selbstverständlichkeiten, dass wir heute Morgen aufstehen können. Unsere Gedanken gehen jetzt auch zu den Kranken, die liegen müssen über lange Zeit auf dem Weg des Leidens. Aber wollen dir auch danken, weil du ihnen und uns einen Sonntagssegen bereit hast. Du willst uns aufrichten und erquicken. Und vor dir ist auch jetzt alles bekannt und aufgedeckt, wo wir gegen dich gesündigt haben. wo wir übel gehandelt haben. Herr, du kennst auch unsere schlimmen und bösen Gedanken, unseren stolzen und trotzigen Eigenwillen. Herr, wir wollen doch dir Ehre machen und können das so schlecht. Jetzt bitten wir dich, dass du uns in diesem Gottesdienst durch dein Wort ansprichst, aufrichtest, ermutigst, aber auch deine wunderbare Vergebung schenkst, dass wir jetzt vor dir und mit dir ganz neu beginnen dürfen. Wir wollen in der Stille alles vor dich bringen, was uns bedrückt. Wen du frei machst, der ist ganz frei. Vielen Dank. Amen. Nehmen Sie Ihr Gesangbuch zur Hand. Und da ist auf Seite 1202, auf der Seite, nicht der Nummer, der Luthers Morgensegen. Den haben wir schon einmal miteinander gebetet. Und die vom Bibelmemory, die haben ihn auch auswendig gelernt. Es ist schön, wenn er auch wieder uns in Erinnerung kommt, weil auch unsere Gedanken am Morgen so schön zusammenfasst. Seite 1202, links oben. Und wir lassen die ersten zwei Zeilen weg und beginnen dann erst mit Ich danke. Wollen das miteinander beten. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Ich finde es immer schade, wenn im Gottesdienst nur einer redet. Das ist eine solche Verkümmerung. Wir probieren es immer wieder. Ich freue mich heute, dass ein junger Bäcker und Konditormeister, Ulrich Wagner aus Renningen, der früher hier Mitarbeiter unserer Jugendarbeit war, uns etwas erzählt, was er so mit Gott erlebt hat.
Darf ich Sie kurz einen Augenblick mitnehmen, einen Ausblick der Gemeinde Jesu schenken. 8000 Kilometer östlich nach Alma-Ata und von dort aus 1000 Kilometer nördlich nach Karaganda und von dort aus 30 Kilometer westlich nach Saran. Eine 10-köpfige Gruppe war dort, um die Gemeinde dort, eine lebendige, bibelgläubige Gemeinde, zu grüßen. Sie zu stärken und zu helfen. Eine große Erweckung ist dort, kann man sagen. Leute kommen zum Glauben, Gemeinden entstehen in einer für mich noch nicht gekannten Dimension. Ganz begeistert, ich habe sowas noch nie bei uns erlebt und meine Generation glaube auch noch nicht so. Wir sind dorthin gekommen, wurden ganz freundlich aufgenommen, obwohl wir nicht bekannt waren mit denen, außer unserer Leiter. Und sie haben uns aufgenommen. Wir hatten in diesen Tagen mannigfältige Aufgaben von ihnen vorbereitet. Wir durften in Kindergärten gehen, dort eine Kinderstunde halten. Wir durften in Jugendheime gehen, in Freizeitheime, Waldheime, würde man es hier sagen, wo 120 Kinder in einer Woche betreut wurden, 6 Wochen lang immer im Wechsel, weil es so viele Kinder sind, dass man gar nicht eine längere Zeit diese Kinder betreuen kann, sondern immer nur 120 in der Woche, 6 Wochen lang. Da haben wir 2 Mittage dort den Kindern auch biblische Geschichten erzählt und mit ihnen gespielt und gelacht. Hauptsächlich möchte ich Ihnen aber ein Erlebnis erzählen, das für mich großartig war und sehr eindrücklich. Die Gemeinde Jesu, wie sie entsteht und wächst. ganz unscheinbar. Eines Tages sind wir 150 Kilometer südwestlich in die Steppe gefahren. Nur Gras, nur gedörrtes Gras, also wo kein Vieh eigentlich Nahrung findet. Eine Ebene, unzählig Kilometer weite Sicht, wie in Holland vielleicht. Und dort kommen wir in ein Haus. Von außen her sehr zerfallen. Ich war etwas, ja, nicht geschockt, aber ganz einfach. Ich wohne auch in so einem Bruchhaus und dort begegnet uns eine alte Frau. Sie ist die Begründerin der Gemeinde dort, des Hauskreises. Sie ist schon etwas älter, 75, schätze ich sie. Und sie begrüßt uns sehr, sehr herzlich. In 150 Kilometer Umkreis von Saran pflegt diese Gemeinde solche entstandenen Hauskreise, Hausgemeinden. Und diese Frau, ja, wir hatten die Bibelstunde zusammen und nach der Bibelstunde sagt sie zu uns, ein Vers, ein Bibelvers, eine bibelgläubige Frau: Gott, Herr, nun lässest du deine Dienerin in Frieden fahren. Sie hat es nicht geglaubt, dass aus Deutschland, dass aus dieser Entfernung her Gläubige kommen zu ihr in den Hauskreis und sie grüßen, wo sie lange Zeit allein gestanden ist, in ihrem Glauben und in der Gemeinde dort oder in ihrem Hauskreis. Es kamen nur zwei Frauen am Anfang und lang, lang war der Weg, bis sich da so eine Hausgemeinde entwickelt hat. Wir hatten dann die Bibelstunde und auch in einer der anderen Stunden hatten wir das Wort aus dem Hiob: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Frau hat es gelebt. Die hat ein Strahlen, ich hätte sie Ihnen eigentlich gern gezeigt, wo diese strahlende Frau das so eigentlich gelebt hat. In einer finsteren Zeit, ich habe dort etwas von der Geschichte der Russlanddeutschen dort in Kasachstan erfahren, was für mich sehr traurig war, sehr unvorstellbar. Ich hätte wahrscheinlich mit der Menschheit abgeschlossen, wenn ich so mit von Haus und Hof weg mit den Containern, mit den Zügen in das Nichts abgesetzt worden wäre, dort mich in Höhlen und Erdgräben über Wasser gehalten hätte. Und diese Frau: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat mir einen bleibenden Eindruck gegeben, auch von den vielen anderen Gemeinschaften, die wir dort erleben durften. Ja, ich kann es nur jedem wünschen, dass er so auch gewiss wird und so Erfahrungen macht, wo das Leben hindurch mitgehen, einbegleiten, wo man gar nicht grübeln muss. Weiß ich, dass mein Erlöser lebt? Ja, ich habe es erlebt.
Danke. Zweiten Korinther 6 möchte ich noch lesen. Ein Wort hinein in diese Passionszeit, auch zur Erinnerung daran, dass der Weg mit Jesus eben oft Teil hat an der Passion, am Leidensweg Jesu. 2. Korinther 6, Vers 4. In allem erweisen wir uns als Diener Gottes. Das zieht sich heute durch den Gottesdienst. Jesus wird unser Diener und wir sollen wieder Diener Gottes sein. Ulrich, ich glaube, das ist auch möglich, dass da, wenn jemand von den jungen Leuten Interesse hat oder von rüstigen Leuten mal mitfahren kann bei so einem Transporter nach Kasachstan, Zentralasien und da helfen kann. Schön, wenn man Diener Gottes ist, praktisch oder mit dem Wort oder im missionarischen Zeugnis, in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, man sagt das jetzt alles so leicht und es steckt so viel dahinter, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als verleumdete Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Es gibt ein Lied, das fasst den Passionsweg dieser Diener Gottes unvergesslich eindrücklich zusammen. Und Sie kennen dieses Lied und haben es oft gesungen, die Sache ist dein, Herr Jesu Christ, 593, das wollen wir jetzt singen, 593. Haben Sie es auch beobachtet, was Sie da gesungen haben? Sie haben gebetet, der Herr soll Sie mit ins Leiden Jesu reißen. Ich denke, er wird das Gebet bei Ihnen auch erfüllen. Die Nachfolge Jesu, die ist nicht bloß immer in Sonnenschein und in Freude, doch immer in Sonnenschein und Freude, aber oft auch unter Tränen und oft auch mitten im Leiden. Und wenn wir die Passion Jesu bedenken, wollen wir immer uns in Erinnerung rufen, dass er uns den gleichen Weg mit sich führt. Es ist immer ungewöhnlich, wenn man heute, wie viele sicher und ich selber, keine großen Probleme hat. Und wenn es einem so gut geht, dass wir uns bewusst machen, sind so manche um uns her, die durch schweres Leiden gehen, die wir jetzt vor Augen haben, andere, die bedrängt sind um Jesu Willen, oder getreten werden, Unser Predigtabschnitt steht Markus 10, Seite 57 im Neuen Testament in den Bibeln Ihrer Bänke. Markus 10, 35 bis 45. Da gingen zu Jesus Jakobus und Johannes, es waren zwei Jünger, die Söhne des Zebedäus, also ein Brüderpaar, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Jesus sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu Jesus: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Das ist ein Grundprinzip dieser Welt. Wir haben in der letzten Woche auch Fäuste gesehen und da geht es um Macht in der Welt. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an, von oben und von unten. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Jetzt haben wir wieder dieses Wort, das uns von Anfang des Gottesdienstes begleitet hat. Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Dieses Wort ist ja aus dem Sprachschatz unserer Generation völlig verschwunden. Verstehen sicher viele unserer Zeitgenossen immer, was ein Knecht ist. Denn auch der Menschensohn, das ist das Wort für den Weltenrichter Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich kenne ja viele von Ihnen und weiß, wie hart Sie alle in Ihrem Beruf gefordert sind. Ich könnte mir denken, so manche von Ihnen, die haben jetzt so eine heimliche Sehnsucht: Oh, wenn ich doch einmal richtig gammeln könnte. Wissen Sie, was gammeln ist? So richtig einfach, ach, gar nichts mehr tun müssen, bloß noch faulenzen, in der Sonne liegen, dösen und alles andere vergessen. Muss doch Lebensfreude sein, wenn man aus so vielen Verpflichtungen aus der Arbeit kommt. Ist ja ein uralter Wunschtraum von uns Menschen. Irgendwo das Leben genießen. Im letzten Jahrhundert lebte der ungarische Dichter Nikolaus Lenau. Das war so ein vom Weltschmerz angerührter Dichter. Manche kennen ja seine schönen Dichtungen. Er hat hier einmal den Freund vom Ludwig Hofacker in Stuttgart besucht, den Albert Knapp. Aber danach hat er einem Freund geschrieben: Der Knapp hat einen Frieden, den ich nicht kenne. Zu dem gehe ich nicht mehr. Das ist der gleiche Lenau, der ein Lied gedichtet hat, das kennen manche von Ihnen, haben es vielleicht als Studenten gesungen, von den drei Zigeunern in der sandigen Heide. Da liegt der eine da, schläft unterm Baum, der andere hängt seine Fiedel irgendwo hin, der dritte raucht. Und der Nikolaus Lenau sagt: Die haben mir Eindruck gemacht, die drei Zigeuner. Sie haben mir gezeigt, wie man das Leben verraucht, verschläft und vergeigt und es dreimal verachtet. So der alte Gammlertraum: Ich will doch am liebsten den Widrigkeiten des Lebens trotzen und einfach sie nicht ernst nehmen und an mir vorüberziehen lassen. Aber ist das wirklich die Lösung? Manchmal will man fliehen Ich verstehe auch viele junge Leute heute, die aussteigen. Die sagen, der Druck ist mir viel zu groß, die Verantwortung, die auf mir liegt, aber es ist ja keine Lösung. Der Dichter Nikolaus Lenau ist geisteskrank gestorben, er kam nicht mehr zum Frieden. Und für uns ist heute Morgen wichtig, dass wir Jesus begegnen. Und wo Jesus ist, ist Leben. Und da geht es darum, dass wir das Leben ergreifen mit beiden Händen, dass wir das Leben ausschöpfen, dass wir das Leben entdecken und wissen, wofür leben wir, was macht das Leben lohnend und reich. Und darum gefallen mir die beiden Jünger. Die waren in Ordnung. Das waren tüchtige Leute, das waren keine Aussteigertypen, das waren keine Drückeberger. Das waren zwei Kerle, die sagen, wir wollen was mit unserem Leben tun. Wo einer mit Jesus in Berührung kommt, wacht sein Verantwortungsbewusstsein auf. Und dann sagt er, ich will doch nicht bloß einfach in den Tag hineinleben, ich will die Zeit nutzen, ich will mein Leben nutzen, ich will bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Christen haben schließlich in dieser Welt etwas zu leisten und beizutragen. Wissen Sie, man macht die so schnell schlecht, die beiden. Und das können immer wieder die behäbigen Christen tun, die eh sich nicht rühren und die nichts anpacken und die vor Faulheit fast sterben. Und dann, ach, die waren aber schlimm. Nein, das waren tüchtige Leute, die etwas anpacken wollen und sagen, Jesus, wir wollen auch für dich Verantwortung tragen. Du kannst uns in Führungspositionen einsetzen. Wir sind bereit, dir zu dienen. Und wenn es ganz schwere Jobs sind, wir stehen dir mit Haut und Haar zur Verfügung. Und warum wehrt Jesus den beiden? Das wird uns jetzt beschäftigen müssen in der Predigt. So eigentlich, wenn man die Gegensätze so sieht, auf der einen Seite das Faulenzen, auf der anderen Seite die, die das Leben packen und verantwortlich leben. Ja, aber das sind doch die beiden. Warum? Was hat da Jesus noch dagegen? Ist er dann fürs Faulenzen? Oder gibt es noch was anders ist? Bei Jesus geht es eigentlich um die Beweggründe, mit dem Fremdwort sagt man um die Motive. Warum mache ich denn das alles? Was ist der Hintergrund meiner Aktivität? Und da hat Jesus ein paar Fragen an die beiden tätigen, rührigen, eifrigen Schaffer, Jakobus und Johannes. Und diesen Fragen Jesu wollen wir jetzt einfach mal nachgehen. Ich habe es wieder etwas gegliedert und möchte zuerst über das reden, ihr seid doch anders als die anderen. Ihr seid doch anders als die anderen. Was meint denn Jesus, wenn er die Jünger so anspricht? Ihr. Da meint er die Christengemeinde. Ihr seid doch anders als die anderen. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie sagen, ich lebe anders als so die Menschen um mich her? Heute gibt es ja unter Christen einen komischen Trend, dass man sich in allem an die Welt anpassen will. Man möchte möglichst nicht mehr auffallen. Man möchte möglichst so leben wie alle anderen auch. Und wo sieht Jesus den Hauptunterschied der Christen? Wo macht er den? Der Punkt wird genannt, in der Welt herrscht Gewalt. Jetzt, wir wollen es uns nicht zu leicht machen im Gottesdienst, sondern nachfragen, trägt da Jesus nicht ein bisschen dick auf? Oder dass Jesus so vielleicht alles so vergröbert sagt? In der Welt herrscht Gewalt. In der Welt gibt es auch sehr viel Liebe und sehr viel Gutes und sehr viele nette Leute und so. Ist da nicht immer in der Bibel so ein bisschen schwarz-weiß gemalt? Nein. Jesus zieht dieser Welt die Maske vom Gesicht. Die weltlichen Herrscher herrschen. Das Grundgesetz der Welt ist Macht. Sie können von alten Babyloniern gehen, über die Ägypter und über die Griechen, über die mittelalterlichen Kaiser. In unserer Welt heute, wer hat das Sagen? Wer hat die Macht? Wir kennen es von den großen Regimes unseres Jahrhunderts, wir kennen es aber auch von unseren Gesellschaftsordnungen. Wer das Geld hat und wer bezahlt, der hat das Sagen. Und der Kampf um Macht ist oft in unserer Demokratie gar nicht irgendwie behutsamer geworden. Jetzt reden wir aber nicht zum Fenster raus und reden von den Politikern und von den Wirtschaftskapitänen und was weiß ich, von den Verantwortlichen in Kunst und Wissenschaft. Ich denke einmal an eine Menschenbeziehung, die ist das Allerschönste, die in dieser Welt gibt. Jetzt im Frühling ein verliebtes junges Paar, zwei junge Leute. Es dauert nicht lang,
Es gibt überhaupt kein Liebespaar, wo nicht nach kurzer Zeit die Frage kommt, wer hat das Sagen? Ist doch klar. Haben Sie bloß gemeint, in Ihrer Ehe wäre das so? Ja, das gibt es nicht anders. Es gibt es in einer Familie nicht zwischen Jung und Alt, weil die Frage, wer hat die Macht, die Kernfrage dieser Welt ist. Wer hat die Macht? Und das ist überhaupt nicht zu lösen, sondern höchstens, wenn einer eben klein beigibt und sagt, nun, ich habe mich eben damit abgefunden, zu Hause muss ich eben den Mund halten, ich kann auch unterm Tisch sitzen und frech vorgucken, aber mehr Rechte habe ich eben nicht mehr daheim oder so. Die Macht ist in dieser Welt das Beherrschende und wo überhaupt in dieser Welt gestaltet wird, ist es Macht. Brutale Macht. Also bei mir war das ganz arg schwer, wie ich mich so die ganzen Tage vorbereitet hatte. Und wenn man wieder prüft, wie stark prägt das dein eigenes Leben? Selbstverständlich, dass du Macht benutzt über andere Menschen. Du verfügst, du greifst ein, du bestimmst über deine Kinder und über Freunde, über deine Frau und was weiß ich alles. Wir sind Menschen, die herrschen. Und darum ist die Welt so spannungsreich. Und jetzt sagt Jesus, so soll es unter euch nicht sein. Unter Christen. Wenn sie ein bisschen Erfahrung haben und wissen, wie das so läuft unter Christen, da wissen sie, dass durch alle Jahrhunderte die Christen eine große Sehnsucht gehabt haben, die menschlichen Herrschaftsstrukturen zu übernehmen. Es ist ganz furchtbar, dass es in allen Kirchen und Gruppierungen diese schrecklichen Strukturen der Herrschaft gibt, der Unterordnung. Manche träumen davon, dass möglichst alles hierarchisch gegliedert ist in einer großen Stufenpyramide des Gehorsams. Wie grausam, unbiblisch, unchristlich. Ja, und wie ist das in der Ehe? Wer hat denn da das Sagen? Und wie ist das im Zusammenleben? Und wo ist das in der Gemeinde? Und wie läuft denn das? Jesus hat es oft gesagt, ihr seid alle untereinander Brüder. Soll sich auch keiner Pfarrer nennen lassen oder Rabbi. So eindeutiges Wort des Evangeliums. Seid Brüder. Einer ist euer Meister. Ich kann Ihnen sagen, dass auch die Lösung Ihrer Ehekrise zum Beispiel nur darin liegt, wenn zwei Liebende auf einmal entdecken. Was denn? Wir stehen unter dem Kreuz Jesu. Und wir sind beide Leute, die den Tod verdient haben. Wir sündigen täglich mannigfach und wir leben nur von der unverdienten Barmherzigkeit Jesu. Das ist ein Fundament einer Liebesehe. Da ist keiner über den anderen, sondern da ordnet sich einer dem anderen unter. Weil er seine Mängel und Fehler kennt, da braucht keiner mehr rechten, da braucht keiner dem anderen mehr seine Mängel vorhalten, weil er den Mund nicht mehr aufkriegt, weil er ja deutlich im Licht Jesu seine Versäumnisse kennt. Und das ist der Grund, warum Jesus sagt, unter euch soll es anders sein. Bei euch geht es nicht darum, wer vorne ist und wer das Sagen hat und wer die Position erklimmt, sondern bei euch ist bloß die Frage, wie kannst du mit deinen Gaben dem anderen dienen? Jetzt wollen wir es ganz praktisch zumünden. Also, jetzt soll es darum gehen, wo können Sie mit Ihren Gaben, mit dem, was Gott Ihnen anvertraut hat, einem anderen helfen, anderen Menschen was weitergeben? So große Reichtum der Gemeinde Jesu, wir sind nicht an der Herrschaftsordnung beteiligt, der Welt. Müssen wir immer wieder abreißen, wegnehmen, aufeinander hören. Gemeinschaft entsteht erst unter dem Kreuz, in der versöhnenden Liebe Jesu, wo man sich erkennt, und jetzt müssen wir das Wort immer sagen, mit seiner ganzen großen Sündennot, wo man wie der andere die ganze Gnade Jesu braucht und sich nicht rühmt, ich bin besser oder mehr oder kann mehr als der andere. Darum will Jesus keine Manager der Macht haben in seiner Gemeinde, auch keine großen Strategen, das hat alles keinen Sinn, sondern er will Diener der Liebe haben, Brüder und Schwestern, die einander zurechthelfen. Also, anders als die anderen, in der Gemeinde Jesu soll ein anderes Gesetz herrschen, soll es anders zugehen als in der Welt. Zweitens, die Frage, die Jesus diesen beiden übereifrigen Männern stellt, heißt wie? Könnt ihr überhaupt den Preis bezahlen. Also, ihr wollt einen großen Dienst tun, bitteschön, aber könnt ihr das überhaupt bezahlen? Ja, was sollen sie denn bezahlen? Jetzt muss ich noch was dazu sagen. Im Markus-Evangelium, ich glaube Kapitel 2, ist erzählt, wie Jesus das Brüderpaar in die Nachfolge gerufen hat. Und da ist etwas, das vergisst man nie. Ich brauche bloß eine Eselsbrücke, dann vergessen Sie es auch nie. Jesus hat ihnen einen Spitznamen gegeben. Wissen Sie, welchen Spitznamen die beiden bekommen haben? Den Spitznamen Donnersöhne. Ja, warum kriegen die so einen Spitznamen? Das waren wahrscheinlich ganz vitale Naturburschen mit einer sprühenden Dynamik. Ich kann mir sie so richtig vorstellen, die waren nicht umzurühren. Mit einem ganz wilden Willen, ungestüm, fast unberechenbar, leidenschaftlich hingeben. Jesus nennt sie Donnersöhne, wie wenn es blitzt und donnert. Und die waren beide offenbar ziemlich ähnlich, aus den gleichen Genen gespeist. Und da war das also so, dass der Spitzname richtig passte. Und jetzt sagt Jesus den beiden, könnt ihr den Preis bezahlen? Jesus nimmt auch unser Naturell ernst. Wir sind ja ganz verschieden veranlagt. Die einen sind sanft, die anderen sind mehr ungestüm, die einen sind rasch, die anderen sind bedachtsam und so. Welchen Preis fordert Jesus von ihnen? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Ja, was meint denn Jesus mit dem Kelch? Das kommt ja nochmal in Gethsemane. Der Kelch, ob dieser Kelch vorübergehen kann, und das meint doch Kelch, ja, Vater, dein Wille geschehe. Nicht mein, sondern dein Wille. Haben Sie da schon einmal in Ihrem Leben ganz bewusst gebetet, wo Ihnen was ganz wichtig war und Sie von Gott was wollten und dann sagen, aber Vater, jetzt geht es nicht um mich, sondern um deinen Willen. Und ich kann meinen Willen durchkreuzen. Ja, das Wort müssen wir jetzt nehmen. Kreuzen. Unterm Kreuz Jesu durchkreuzen. Das ist der Preis. Den Kelch trinken um Jesu Willen. Kannst du das machen? Könnt ihr das machen? Also manche machen so, das sei so einfach, Jesus nachzufolgen, an Jesus zu glauben. Ja, man kann alles mögen, bla bla bla, schön glauben, nicht? Aber wenn Sie richtig eine Lebensübergabe an Jesus vollziehen wollen, hat das seinen Preis, dass Ihr Eigenwille, Ihr Ich gekreuzigt wird. Dass ich so etwas ausspreche in einer so ich-betonten Zeit wie heute, wo wir bei jeder nur denkbaren Gelegenheit genau das Gegenteil selbst von Christen gelehrt bekommen. Da können wir uns nur noch aufs Evangelium stützen. Bei Jesus geht es darum, dass die Freiheit erst kommt, wenn ich mein Ich durchstreichen lasse. Und das sind nicht bloß die Leute, die vielleicht Diakonisse werden oder in den Missionsdienst gehen oder sonst eine himmlische Berufung ergreifen, sondern Leute, die Christen werden wollen, die Jesus lieb haben, die sagen, Herr, nicht um mich geht's, es geht um dich und ich möchte in allen konkreten Lebensentscheidungen dir Steuer überlassen. Du sollst das sagen, das Kommando in meinem Leben haben. Kein Mensch soll mich bestimmen, du sollst mich bestimmen. Jetzt wird's auf einmal klar, was ein Beweggrund der beiden war. Ich habe es extra so ein bisschen komplizierter angefangen, weil man manchmal sich so leicht macht beim Bibellesen. Und dann hat man jemanden schon ein Kästchen drin und sagt, ja, die waren eben ehrgeizig. Wissen Sie, dass es überhaupt keinen Menschen gibt, der nicht ehrgeizig ist? Also außer der, der die Augen überhaupt nicht mehr aufmacht vor lauter Phlegma sein. Also der hat natürlich keinen Ehrgeiz, der keiner Prüfung sich unterzieht oder so. Der Ehrgeiz ist so schlimm. Übrigens schon in der Politik und in der Kunst und in der Wissenschaft, in der Schule, der Ehrgeiz. Da spotten ja dann schon alle, die anderen sehen es ja immer viel schneller. Wie da Leute kämpfen um Posten in der Firma und so, sie kennen es doch, Ehrgeiz. Aber Jesus sagt in der Gemeinde, Jesus ist noch viel schlimmer als in der Welt. Der Ehrgeiz ist das Übel ohnegleichen. Warum? Weil Gott ein eifriger Gott ist. Ich gefallen mir heute Morgen auf der Kanzel. Doch schön. Doch lieb, wenn Sie mir Danke sagen. Wissen Sie, dass der Ehrgeiz eine ganz große Gefahr ist? Eitelkeit? Um seiner selbst willen etwas zu tun, um sich selbst zu gefallen? Kann doch Dinge tun, bloß um gelobt zu werden, um Anerkennung zu finden, um Beachtung zu kriegen? Mache ich das Gleiche genau noch so willig, auch wenn die anderen über mich höhnen, falsche Verdächtigungen erfinden und dann mich Kritisieren, brandmarken, ausstoßen, mache ich es dann genau noch so willig, bloß weil es Jesus von mir will? Das ist ja die Frage an die beiden, Johannes und Jakobus, die beiden Donnersöhne. Lasst ihr euer Ich durchstreichen und wollt ihr wirklich mit Haut und Haar Jesus allein dienen? Denn Jesus sagt in der Gemeinde Jesu, gibt es keine Ehrenkronen durch Dornenkronen und keine Orden, sondern durch Wundmale. Wir haben früher uns immer so bemüht, dass man im Gottesdienst auch bei schöner Kirchenmusik gar nicht viel Dank gesagt. Wir tun es ja um des Herrn willen. Man soll sich immer wieder angewöhnen. Einfach, damit wir auch bereit sind, wenn einmal der Herr bei uns in seinem Dienst das bereit hat, dass wir nur noch Fußtritte kriegen, Verachtung und Spott, Verleumdungen und böse Gerüchte, dass wir sagen, aber um des Herrn willen tue ich es gerne. Und ich trage die Last. Ich denke an eine Mitarbeiterin, die eine Kindergruppe geleitet hat, und das gibt es ja manchmal, da war so eine richtig schwierige Mutter. Und die hat so ein völlig verzogenes Kind gehabt. Und das brachte sie dann in die Kinderstunde, natürlich immer noch zu spät, und dann hat sie gesagt, das Kind wird nicht richtig behandelt. Und die hat der Leiterin so zugesetzt. Ich traf sie völlig aufgelöst in Tränen. Sag ich, du, es war eine erfahrene Frau. Sag, das ist der Dienst Jesu. Nichts reden. Sagen, ja, stimmt. Ich kenne mich ja in den Augen Jesu mit all meinen Schwächen. Was brauche ich mich vor Menschen rechtfertigen? Da kann er mir ja das Kind leid tun bei so einer Mutter. Nicht? Und so. Aber nein, ich will das nehmen, weil Jesus es mir immer wieder zeigen muss, wer ich bin. Wer ich bin und wo ich bin. Ich will dem Herrn dienen an meinem Platz, gehorsam und treu. Und ich weiß, dass viele unter uns sind, die werden eigentlich nicht damit fertig, warum eine Prüfung nicht geklappt hat, warum Gott ihnen die Gesundheit nicht wieder geschenkt hat, warum sie vielleicht nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert sind, warum dies und jenes ihnen versagt bleibt. Ja, das kann doch der Weg sein, den dich Jesus führt. Das ist er doch. Kannst du den Kelch trinken? Kannst du den Kelch trinken? Und jetzt sei du ein froher Jesuszeuge, auch ohne Anerkennung. Oder machst du es nur wegen der Ehre oder wegen dem Lob oder wegen den Vergünstigungen oder wegen dem Recht, das dir gewährt wird? Noch ein drittes will ich anfügen. Der größte Einfluss, den man gewinnen kann. Also Sie können es noch behalten, was wir hatten. Das erste war unter anders als die anderen soll es sein. Das zweite war, könnt ihr den Preis bezahlen. Das dritte war jetzt, wie man Einfluss gewinnt. So habe ich ja die ganze Predigt überschrieben. Wie man Einfluss gewinnt. War interessant, dass Jesus in diesem Gespräch, diesen beiden Donnersöhnen, den Johannes und dem Jakobus, sagt, du, ihr beiden, wer groß sein will, wollen wir ja alle, wer will nicht groß sein? Meinen Enkeln kann ich nur eine Freude machen, sagen, Mensch, bist du groß. Es bleibt aber drin, bis sie uralt sind. Nicht? Wir wollen groß sein, immer größer als die anderen. Groß und vornehm. Wir wollen rauskommen, es ist ein strebsamer Wille in unserem armen, vergänglichen Menschenleben. Und Jesus sagt, das, was ihr als Ziele habt, groß zu sein, ist gar nicht groß. Da kann ja Jesus sehr hart sein. Und jetzt verstehen Sie es bitte wieder, dass Jesus Ihnen manches durchstreicht. Sie haben viele Ziele. Wie Sie Geld zusammenhäufen, ist nicht groß und ist auch nicht vornehm. Wir fühlen uns alle so toll und wundern uns nachher, wenn irgendwo das Geld wieder kaputt geht und uns zwischen den Händen zerrinnt oder so. Wir haben so blöde Lebensziele, sind alle nicht da, oder schaffen wie ein Bär, ohne zur Besinnung zu kommen. Also Gott sagt, überlegt Ihren Lebensziel, das groß und vornehm ist. Was ist groß und vornehm? Nur eins, Knecht sein und dienen. Sich unter Menschen drunter zu geben, mit dem ganzen negativen Klang, den dieses Wort Knecht hat. Und ich wünsche mir nur, dass Sie jetzt genau spüren, jetzt hat Jesus heute zu mir gesprochen und hat mir nochmal einen Dienst ganz, ganz wichtig gemacht, vor dem ich lange zurückscheue. Eine Frau, die in einer unhaltbaren Ehe aushält und sagt, ich will Knecht sein, und wenn man die Putzeimer über mir ausleert, um Jesu Willen trage ich den Kreuzstab. Und ich bleib da drin in dieser Sache. Die ausharren in schwierigen menschlichen Beziehungen. Ach, da gibt es ja furchtbar schwierige Beziehungen, in denen man leben kann. Wir sind Diener und Knechte Jesu. Warum sind wir das? Sehen Sie, wir können ja, weil wir brauchen ja gar nicht mehr den Ruhm und die Anerkennung und das Menschenlob, brauchen wir doch nicht mehr. Warum? Wir haben doch ein viel größeres Lob. Wir haben doch das Lob Jesu. Wenn Jesus uns annimmt, wenn er uns ehrt, wenn er die Hand auf uns legt, wenn er uns beruft, wenn er sagt, ich bin bei dir, was brauchen Sie noch, das Lob von Menschen? Dann können Sie auch durch viele Erniedrigungen gehen. Und es fällt Ihnen nichts heraus aus dieser Ehrenkrone Jesu, die er Ihnen gibt. Das ist was ganz anderes. Und dann brauchen Sie das nicht, was Menschen Ihnen geben. Sie sind geborgen in Zeit und Ewigkeit. Das Allergrößte, wenn Sie sagen können, ich gehöre dem einen großen Herrn. Und darum noch einmal, wenn Jesus auf dem Kreuzesweg den Jüngern immer wieder sagt, wir gehen nun hinauf nach Jerusalem, dann möchte er doch uns unter sein Kreuz stellen. Und dann stehen wir heute wieder unter dem Kreuz, so wie wir den Gottesdienst begonnen haben, als solche, die vielfach die vergebende Gnade Jesu brauchen. Ohne Jesus bin ich verloren und kann nichts mehr. Jesus, ich brauche dich, und wenn ich dich habe, macht es nichts mehr aus. Wo ich auch stehe, in schwieriger Umgebung, an schwierigem Platz, ich will dir dienen. Und das ist mein Lebensaufgabe und mein Dienst. Was können Sie überhaupt geben? Was können Sie geben? Manchmal bilden wir uns viel zu viel ein. Jetzt komme ich mit meiner großen Intelligenz, mit meinen akademischen Befähigungen, mit meiner Schönheit und mit meiner Körperkraft. Und was bin ich denn? In den Sendschreiben der Offenbarung steht als schlimmste Anklage gegen eine Gemeinde einmal, du sprichst, ich bin reich und bin gar satt und weiß nicht, dass du bist arm, jämmerlich, nackt und bloß. Wissen Sie es noch? So sind wir. Unterm Kreuz Jesu. Wir brauchen die Gnade Jesu, aber das ist auch ein Geschenk. Jetzt will dieser Jesus mächtig sein in Ihrem Leben. Und er will wirken und will durch Sie hindurch. Und Sie sind wie ein Rohr, durch das die ganze Energie des auferstandenen Jesus in diese Welt hineingeht. Wir können nur mit unserer ganzen komplizierten Art Gott dienen. Es ist ja immer auch schön, dass unser großspuriges Wesen oft nur überspielte Mikos sind, Minderwertigkeitsgefühle. Und vor Jesus darf man so ehrlich sein. Der Gekreuzigte nimmt uns in Dienst und sendet uns und gebraucht uns in seinem Dienst. Und da darf ich durch diesen Kanal, durch diese Röhre, die ganzen herrlichen Gaben Jesu, seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit in die Welt hineingeben. Und ich darf Ihnen sagen, dass Sie in einen wichtigen Dienst gesandt sind, wo Sie auch sind und leben, in den schwierigen Beziehungen, wo Gott Sie hingestellt hat. Sie sollen sein Zeuge sein, ist der Ehrenplatz, den Gott für Sie bereit hat. Wo er Sie gebraucht, wo er viel durch Sie hindurch wirken will. Größeres, vornehmeres als bloß Pöstchen und Titel. Damit können Sie sich nichts kaufen. Das ist nichts. Das Allergrößte ist Menschen, die in der Kraft Jesu wirken und leben. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, 631, die Verse 3, 4 und 5, 631.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus, du hast immer wieder Geduld mit uns, wo wir immer wieder unser eigenes Ich so wichtig nehmen, wo wir so hyperempfindlich reagieren, wenn uns jemand verletzt, wo wir in die Beleidigung und in die Schwermut oft flüchten, statt unser Ich kreuzigen zu lassen. Herr, vergib uns diese Sünde. Wir wollen doch dir nachfolgen und den Dienst für wichtiger nehmen als die Gefühle unserer empfindlichen Persönlichkeit. Und so danken wir dir auch, dass du uns das Geschenk der Gemeinschaft gemacht hast. Wir danken dir für die, denen wir heute begegnen, für die Menschen, denen wir schon im Lauf unseres Lebens begegnet sind und die uns die Gemeinde lieb gemacht haben und dein Evangelium. Jetzt zeig uns, wem wir dienen dürfen. Du hast Menschen uns in den Weg gestellt, nicht, dass wir uns über sie ärgern, sondern dass wir ihnen deine Liebe zeigen, auch wenn sie uns mit Füßen treten. Herr, bewahre uns vor einer oberflächlichen Nachfolge, sondern dass wir es bewähren im Gehorsam, auch da, wo es unangenehm ist. Wir wollen dich jetzt auch für die bitten, die krank liegen, dass du ihnen nahe kommst, sie heute segnest, aufrichtest. Wir denken an deine bedrängte Gemeinde und an alle, die in deinem Dienste stehen. Wir bitten dich aber auch für unser Volk und unser Land, dass doch viele die Gabe deines Kreuzes entdecken, deine Liebe, wie du ihr Diener wirst, ein Diener, der Welt Sünde wegträgt. Vielen Dank, Herr, dass du heute uns den ganzen Frieden bei dir schenkst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Auf Ihren Plätzen liegt das Programm der Bibelwoche. Ich weiß, es ist immer schwierig mit den Zeiten, was wir gewohnt sind. Ich meine, das ist sehr ideal, wenn Sie auch in Ihrem Betrieb sagen, ich habe oft gleitende Arbeitszeit und ich kann am Ende des Arbeitstages das noch so einrichten, da noch teilzunehmen. Wir wollten, dass die Passionswoche nicht bloß eine Arbeitswoche wird oder eine Startwoche in einen Kurzurlaub, sondern dass wir in diesen Tagen die Frucht des Leidens Jesu bedenken. Und ich möchte Sie einfach einladen, so viel wie möglich daran teilzunehmen. Wir freuen uns ja, wenn wir alles gewinnen konnten als Redner da. Und ich bitte Sie, dass Sie sich selber vornehmen und dass Sie andere darauf aufmerksam machen. Da ist jetzt noch nachträglich eingeschoben worden, am nächsten Sonntag eine geistliche Abendmusik. Da liegen hinten noch die Zettel aus, geistliche Abendmusik am nächsten Sonntag. In der kommenden Woche ist Bibelstunde am Dienstagabend um 19 Uhr, warum Mächte der Zerstörung wüten, Offenbarung 9. Das ist ja solche Durchblicke in der Offenbarung, gerade mittags im Seniorenkreis, 14.30 Uhr. Dann möchte ich noch etwas ein bisschen ausführlicher sagen. Im November wird auch in Stuttgart an verschiedenen Orten die Evangelisation pro Christ übertragen. Der Kirchengemeinderat hat sich entschieden, dass es auch in unserer Gemeinde sein wird, ein Übertragungsort. Wir freuen uns, dass drüben bei den Eidlingern am Nachmittag eine Versammlung sein wird. Hier wird eine am Abend sein. Ich habe immer wieder ein bisschen Sorge, wenn da so viele Leute aufs Papier setzen. Mir tut das immer weh um das Geld, weil ich weiß, ach, die Werbung, und der läuft mal vorüber. Sie rauchen deshalb nicht Marlboro, weil da irgend so ein toller Reiter auf dem Plakat ist oder so. Es kommt in diesen Abenden, kommen nur Leute, die Sie einladen, weil Sie eine persönliche Beziehung zu den Menschen haben. Sonst kommt niemand. Auf die Werbung hin, die kann man kleben oder nicht kleben. Kommen werden die Leute nur, wenn jemand sie einlädt, der es ihnen wichtig macht und auf dessen Wort die Leute etwas geben. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, wen könnte ich im November einladen? Denn das ist uns sehr wichtig, nicht nur für uns eine Stärkung, das ist eine Evangelisation auch, aber wir wollen jemanden mitbringen. Und ich bitte Sie, wenn Sie heute sich einfach Zeit nehmen und sagen, so, die Frau, die unter mir wohnt oder im Geschäft, den lade ich ein und dem sage ich gar nichts. Aber ich werde, was sind das jetzt noch, 212 Tage oder was, jeden Tag für diesen Menschen beten. Sie werden sich wundern, was dann geschieht, wenn Sie den einladen. Machen Sie dieses. Ich glaube nicht an Papier, aber ich glaube ans Gebet. Nehmen Sie sich vor, wen lade ich ein? Schreiben Sie es in Ihr Losungsbüchlein rein und sagen Sie noch gar nichts. Das machen Sie, fangen Sie erst an im November. Da dürfen Sie dann ein Zettelchen mitnehmen. Und sagen, jetzt lade ich die Frau ein und die. Und dann haben Sie eine tun Sie nur Liebebeziehungen machen. Und dann wollen wir beten, dass Gott reiche Frucht schenkt. Und dann wäre schön, wenn wir so auch im November die Veranstaltung beginnen. Wir wollen heute unser Opfer für diese Evangelisation pro Christ geben. Heute um 11.45 Uhr wird getauft Frieder Paul Rodewald aus der großen Falterstraße 97 in Dägerloch. Wenn wir am Schluss des Gottesdienstes den Segen sprechen, ist mir immer wichtig, das ist die Sendung. Jetzt kommt's Entscheidende, jetzt wird's ernst, jetzt wird's praktisch. Und der Herr geht mit Ihnen und legt seine Hand auf Sie und segnet Sie. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.